Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Mr. Pistorius, please stand up.
Ein Mann erhebt sich. Auf seinen Stümpfen, ohne Prothesen, gebrochen. Oscar Pistorius, weltberühmter Leichtathlet, beidseitig Bein amputiert. Der erste Mensch mit Prothesen, der bei Olympischen Spielen gegen Nichtbehinderte antritt. Ein globales Symbol für Willenskraft, für die Überwindung selbst der höchsten Hürden, für perfekte Inklusion. Doch jetzt steht er vor Gericht, wegen Mordes an seiner Freundin Reva Steenkamp. Am Valentinstag 2013 in einer Hochsicherheitswohnanlage in Pretoria, mit Kameras, Zäunen und Sicherheitsdienst. In der Nacht, mit 4 Schüssen, einer Toten und einem Mythos, der fiel. Doch wie konnte es so weit kommen und was passierte wirklich in jener Nacht? Panik oder gezielter Tötungsakt?
One year tired fired 4 shots at the door. My ears were ringing, I couldn't hear anything.
Ich schoss einfach auf die Tür. Mir klingelten die Ohren, ich hörte nichts. Ich hatte Angst, dass jemand reinkommt und mich oder uns angreift. Ich möchte mich entschuldigen.
Wer war dieser Oscar Pistorius hinter der Fassade des sportlichen Superhelden?
He got very agitated quickly. A lot of things that usually wouldn't set.
Er fuhr schnell aus der Haut, meistens wegen Kleinigkeiten. Er war kontrollierend. Er wollte immer wissen, wo und mit wem ich irgendwo war. Waffen waren seine Obsession.
Definitely had an obsession with guns.
Welche Rolle spielte bei all dem ein System, das Menschen auf ein Podest hebt, dabei aber ihre offensichtlichen Schattenseiten ignoriert?
Man nimmt sich, was man will,
dann wilde Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich im Tatort Sport in einem der spektakulärsten, verstörendsten und vielleicht auch lehrreichsten Kriminalfälle der internationalen Sportgeschichte. Auf den ersten Blick ist der Fall schnell erklärt. Ein gefeierter Spitzensportler erschießt seine Freundin. Doch wenn man genauer drauf blickt, ergeben sich eine Menge Fragen, die weit über die Tat hinausgehen. Was, wenn hinter dieser Tat mehr steckt als bloße Schuld? Was, wenn sie in Teilen auch das Ergebnis eines Systems ist, das erst Helden erschafft und dann vergisst, dass auch Helden scheitern können? Dieser Gedanke ist hier bei Tatort Sport auch schon in früheren Fällen thematisiert worden. Hört doch bitte mal rein in mittlerweile weit über 50 Folgen unserer Serie und abonniert sie bitte im Podcatcher eurer Wahl. Oscar Pistorius, der war in den Nullerjahren ein Phänomen. Ein Mann ohne Beine, der schneller lief als viele, die 2 gesunde hatten, der dadurch nicht nur zu einem nationalen südafrikanischen Symbol wurde, sondern zu einem globalen Superstar und einer Werbeikone. Einer, der mit dem Slogan
I am the bullet in the chamber. Ich bin die Kugel im Lauf.
Für Nike warb. Ein Satz, der für Energie stehen sollte, für Explosivität, für Entschlossenheit, aber im Rückblick fast klingt wie eine Vorahnung. In dieser Folge Tatort Sport rekonstruieren wir nicht nur die Tatnacht, wir fragen auch, wer hat Oscar Pistorius zu dem gemacht, der er war? Und was passiert, wenn der Sport einen Menschen zur Projektionsfläche macht, statt sich zu fragen, wie viel Druck ein einzelner Mensch wirklich aushalten kann? Ganz wichtig, damit wollen wir nichts beschönigen, seine Mordtat auf keinen Fall relativieren. Was Oscar Pistorius getan hat, bleibt ein Verbrechen. Aber wenn wir verstehen wollen, wie es dazu kommen konnte und warum, müssen wir bereit sein, hinzusehen. Tiefer als es Schlagzeilen tun. 14. Februar 2013, tief in der Nacht. Plötzlich zerreißen Schreie und 4 Schüsse die Stille in der Gated Community Bushwillow Crescent, dieser umzäunten und von modernster Sicherheitstechnik überwachten Wohnanlage für Wohlhabende in Pretoria, Südafrika. Fakt ist, Abgefeuert hat die Schüsse Oscar Pistorius. Und Fakt ist auch, seine Lebensgefährtin Reva Steenkamp stirbt an den Folgen der Schussverletzung. Was darüber hinaus passiert ist, wie es zu alledem kam, darüber existieren zwei Versionen. Zum einen die des Schützen Oscar Pistorius, der als mutmaßlicher Mörder vor Gericht steht. Er erzählt vor Gericht die Vorfälle so. Er und Steenkamp gingen um 21 Uhr in den ersten Stock des Hauses, in ihr Schlafzimmer. Pistorius legte sich ohne seine Beinprothesen aufs Bett und schaute noch etwas Fernsehen. Reva machte noch Yoga, ehe sie sich zu ihm legte und beide dann einschliefen. Mitten in der Nacht schreckte er dann aber hoch.
Es hatte sich angehört, als würde jemand ins Badezimmer einsteigen.
Oscar berichtet, er habe Panik bekommen, seine Pistole unter dem Bett hervorgekramt, dann sei er ohne Prothesen im Dunkeln in Richtung des Geräuschs gegangen. Dazu musste er durch einen langen Korridor vom Schlaf zum Badezimmer. Währenddessen habe er dem vermeintlichen Eindringling zugerufen, er solle verschwinden.
Ich hatte Angst und schrie, Einbrecher! Ich rief Reva zu, hol die Polizei!
Reva habe er noch im Bett vermutet, dann betrat er das Bad.
Da hörte ich das Geräusch in der Toilette. Ich dachte, jetzt kommt jemand raus.
Die Toilette befindet sich als separater Raum innerhalb des Badezimmers und in dem, sagt Pistorius, habe das Fenster damals offen gestanden und er war sich sicher, dass Einbrecher dadurch eingestiegen wären. Denn das Fenster verfügte nicht über Gitter und Bauarbeiter hatten eine Leiter draußen stehen lassen. Da er seine Beinprothesen nicht anhatte, fühlte er sich extrem verletzlich. Er wollte Reva und sie schützen und bekam Panik.
Ich schoss dann 4-5 Mal auf die Tür. Mir klingelten die Ohren, ich hörte nichts.
Erst danach will er gemerkt haben, dass Reva gar nicht im Bett lag und ihm dämmerte, dass er möglicherweise gerade auf sie geschossen hatte. Er hörte keine Geräusche mehr aus dem von innen verriegelten Klo und brach die Tür deshalb mit einem Cricketschläger auf und fand ihren leblosen Körper, 4-mal getroffen und auf dem Boden vor dem Klo zusammengesackt.
Ich brach die Tür auf. Ich beugte mich über Reva und weinte.
Soweit Pistorius' Version. Er sei in Panik verfallen, habe nicht gewusst, dass Reva im WC war und sie sozusagen aus Versehen erschossen. Dann ist da aber noch die Version der Anklage. Und die zeichnet, basierend auf ihren Ermittlungen und den Berichten von Experten und Zeugen, ein völlig anderes Bild. Zum einen präsentiert sie Zeugen, die kurz vor den Schüssen einen lauten Schrei im Haus von Pistorius gehört haben wollen.
The crying was like...
Und dann habe sich Reva nach Meinung der Anklage im Bad eingeschlossen und Pistorius gezielt geschossen. Das konnte ein Forensiker dann auch bestätigen. Laut dessen Aussage habe mich die Schussfolge für Kontrolle gesprochen und nicht, wie von Pistorius behauptet, für Panik. Die Forensiker belegten, dass Reva vermutlich gerade im Begriff war, die Toilette zu verlassen. Doch dann traf sie der erste Schuss in die Hüfte, weitere dann in Arm und Kopf und sie starb. In erster Instanz folgte das Gericht aber der Darstellung von Pistorius.
The version of the accused was that he fired shots at the toilet door. The conduct of the accused shortly after the
Der Beschuldigte gab an, auf die Toilettentür geschossen zu haben. Sein Verhalten danach passt aber nicht zum Verhalten eines Menschen, der morden wollte. Er rief um Hilfe, wählte den Notruf, holte die Security und versuchte, die Tote wiederzubeleben.
Trying to resuscitate the deceased.
Das Urteil der Richterin, fahrlässige Tötung und 5 Jahre Haft. Doch wegen guter Führung wurde diese Strafe bereits nach einem Fünftel in einen Hausarrest unter genauer Überwachung umgewandelt. Der Aufschrei in Südafrika war groß.
Das ist unfair. Er hätte mehr verdient. Er hat jemanden getötet.
4 Schüsse, kein Warnschuss. Ich sehe es anders.
Die Öffentlichkeit vermutete einen Promi-Bonus, denn Pistorius, der war damals wirklich ein Superstar. Nicht nur in Südafrika, sondern weltweit. Ein sportlicher Held, aber im Prinzip eigentlich noch viel, viel mehr. Athen 2004, Paralympische Spiele. Oscar Pistorius ist da gerade mal 17 Jahre alt und er gewinnt über 200 Meter Gold. Auf 2 schwarzen, federartigen Prothesen aus Kohlefarbe. Bionisch und vor allem blitzschnell. Es ist sein erster richtig großer Auftritt. Der erste Auftritt des Blade Runners, wie er schnell genannt wird, und der Beginn seiner großen Karriere, die ihn in wenigen Jahren vom Außenseiter zum globalen Superstar und zum Symbol in Sachen Inklusion nach oben katapultiert, wie seine Prothesen ihn in Richtung Zielstrich. Geboren wird Oscar Pistorius 1986 im südafrikanischen Sandton. Mit einem seltenen genetischen Defekt, ihm fehlen die Wadenbeine und die äußeren Seiten beider Füße. Im Alter von 11 Monaten werden ihm deshalb beide Unterschenkel unterhalb des Knies amputiert. Die sportlichen Ambitionen des kleinen Oscar bremst das aber nicht. Auf Prothesen spielt er in der Schule Rugby, Cricket, Tennis. Alles gegen Nichtbehinderte.
Ich erinnere mich an unser Training in der Schule. Monatelang wusste ich nicht, dass er keine Beine hat. Er machte alles wie die normalen Kinder. Erstaunlich, seine Hingabe. Alles zu geben, nichts zu sagen.
So erinnert sich sein Mitschüler und späterer Personal Trainer Yanni Brooks bei AFP. Seine Familie, vor allem seine Mutter, sorgt dafür, dass er integriert wird und weckt in ihm den Ehrgeiz, allen zu zeigen, dass er alles andere als schwach ist. Das erzählt er später selbst hier bei Jay Leno.
Meine Mutter sagte, zieh die Prothesen an und dann will ich davon nichts mehr hören. Es gibt keine Behinderung in unserer Familie.
Worte, die Vanity Fair-Journalist Mark Seal bei 48 Hours genauer erklärt.
Seine Mutter erklärte ihm, Verlierer ist nicht der Letzte im Ziel, sondern der, der gar nicht erst startet.
Als Teenager wendet er sich der Leichtathletik zu, reift zur Weltklasse. Sein Sieg in Athen 2004 ist die erste seiner insgesamt 6 paralympischen Goldmedaillen und die Basis seiner schnell wachsenden Popularität, die ihn seinem eigentlich großen Ziel näher bringen, Olympia. Dort will Pistorius gegen Nichtbehinderte antreten und scheut dafür auch einen langen Rechtsstreit mit dem Leichtathletik-Weltverband nicht. Sind seine Prothesen ein Vorteil? Um diese Frage dreht es sich lange, bis ein Gericht entscheidet, nein, sind sie nicht, und Pistorius sich erleichtert zeigt.
Sie haben mich und die Prothesen in allen Nuancen getestet. Es gibt keinen Vorteil.
Pistorius darf starten. 2011 wird er Teil der südafrikanischen WM-Staffel. 2012 steht er dann in London auf der Bahn bei den Olympischen Spielen. Und auch hier rennt der Mann ohne Beine schneller als viele, die 2 gesunde haben, und erreichte über 400 Meter das Halbfinale. Ein riesiger Erfolg für ihn, ein noch größerer für die Inklusion, deren Symbol Oscar Pistorius mittlerweile geworden ist. Als Mann, der seine Einschränkung nicht versteckt, sondern sie zu einem Statement macht. Und damit wird die Heldenmaschinerie angeworfen. Sponsoren, Medien, der Staat, sie alle reißen sich um ihn. Pistorius ist schnell mehr als nur ein Sportler. Er ist eine Marke und wird entsprechend auch inszeniert, verkauft und gefeiert. Von Weltmarken wie Uhrenhersteller Tag Heuer, Sonnenbrillenhersteller Oakley und von Sportartikelgigant Nike.
I am the bullet in the chamber.
Mit diesem Satz und Pistorius Konterfei wirbt Nike kurz vor der Tatnacht noch. Ein Satz, der eigentlich für Energie stehen sollte, für Pistorius Explosivität. Wir haben es gesagt, aber nach allem, was dann kam, klingt der Satz ungeheuer makaber, fast wie eine düstere Vorahnung, denn offenbar war er nicht nur die Kugel im Lauf, sondern, wie man im Englischen sagt, eine Loose Gun und irgendwann eben der Blade Gunner. Und das ist natürlich die Kehrseite des Mythos. Wer wie Pistorius zu einer Projektionsfläche wird, der darf eigentlich keine Schwäche haben und vor allen Dingen nicht zeigen. Aber Pistorius hatte sie natürlich, so wie jeder Mensch. Und die Schwächen von Pistorius waren sichtbar für alle, die hinschauen wollten. Solange er Medaillen gewann, galt das aber alles als seine Privatsache. Solange das Bild nach außen passte, wurde nichts hinterfragt. Dabei gab es eben, wie gesagt, Anzeichen. Pistorius neigte schon immer zu Wutausbrüchen. Und er war ein regelrechter Waffennarr, besaß ein ganzes Waffenarsenal, das er in seinem Safe deponiert hatte und schlief zudem immer mit einer 9mm Pistole unter dem Bett. Und er trainierte auch regelmäßig auf dem Schießstand.
Er hatte eine Waffenobsession. Er war ständig am Schießstand mit den Jungs.
Das erzählt hier seine Ex-Freundin Sam. Und diese Obsession resultierte angeblich aus Angst vor Überfällen, wie man in verschiedenen Interviews nachlesen kann.
Ich habe immer das Gefühl, ich müsste vorbereitet sein. Ich bin schließlich angreifbar und verletzlich ohne meine Prothesen.
Klar, das ist irgendwo schon verständlich, zumal in einem Land wie Südafrika mit einer der höchsten Kriminalitätsraten weltweit. Entführung, Einbrüche, Gewaltverbrechen gehören vor allem in urbanen und wohlhabenden Regionen fast zum Alltag. Die reicheren Südafrikaner leben deshalb oft in bewachten Wohnanlagen mit Elektrozäunen, Sicherheitsdiensten, Kameras. Sie sind abgeschirmt vom öffentlichen Raum und zusätzlich dann selbst auch noch bewaffnet, wie eben Pistorius. Und für den als berühmten, aber körperlich wegen seines Handicaps schon verletzlich zumindest wirkenden Mann war diese Angst möglicherweise noch etwas intensiver. Die Waffen im Haus vermittelten ihm deshalb vielleicht ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Das ist alles irgendwo schon nachvollziehbar. Trotzdem bleibt aber die Frage, wie viel Angst ist nachvollziehbar und wann wird diese Angst gefährlich und eben zur Obsession? Denn Pistorius hatte sie nicht nur zur Sicherheit zu Hause, die Waffen, er inszenierte sich ja auch mit ihnen, trug sie öffentlich zur Schau, postete zum Beispiel Bilder von sich beim Schießtraining. Und sein von der Polizei sichergestelltes Waffenarsenal soll auch über den Bedarf für den persönlichen Schutz deutlich hinausgegangen sein, sogar für südafrikanische Verhältnisse.
There were two times where I did hide his gun from him because I did feel very scared.
Zweimal habe ich seine Gewehre vor ihm versteckt. Ich hatte Angst. Und er nur, wo ist mein Gewehr, ohne kann ich nicht zu Bett gehen. Ich dachte nur, wenn er eine Waffe hat, kann alles passieren. Das wollte ich verhindern.
Also das klingt wirklich nach einer Obsession. Und dazu kam ja noch, dass Pistorius seine Waffen auch benutzte. Und zwar nicht nur in der Tatnacht, sondern 2012 auch in einem Restaurant. Da löste sich nämlich plötzlich ein Schuss aus seiner Waffe in aller Öffentlichkeit. Wie genau, das ist alles nicht zweifelsfrei belegt. Aber belegt ist, dass Pistorius am Ende nur davon kommt, weil ein Freund auf seinen Bitten hin die Verantwortung für den gelösten Schuss auf sich nimmt. Und dann erinnert sich Ex-Freundin Sam auch noch an einen Vorfall, kurz nachdem ihn die Polizei wegen Geschwindigkeitsüberschreitung mal rausgewunken hatte.
Oscar got very angry.
Oscar war sauer. Zwei Minuten später schoss er aus dem Autodach.
Niemand stoppte ihn, vielleicht weil man dachte, er hat ja seine Gründe und er ist verletzlich und er hat ja auch schon genug durchgemacht. Später erzählen mehrere Zeugen übereinstimmend, dass Waffen eben ein wichtiger Teil von Oscars Identität waren und er die Grenze zwischen berechtigter Vorsicht und gefährlicher Enthemmung irgendwann überschritt. Offenbar genau wie bei seinem Kontrollverhalten, denn auch das hätte er an den Tag gelegt. Das behaupten mehrere Ex-Freundinnen übereinstimmend, bei 48 Hours zum Beispiel die schon von uns zitierte Sam.
Es fing an, drei Monate, nachdem wir zusammenkamen. Er fuhr schnell aus der Haut.
Das berichtet hier die Ex-Freundin. Bei Streitigkeiten konnte er also sehr schnell aus der Haut fahren. Auch bei Nichtigkeiten.
Viele Dinge, über die sich nur wenige aufregen würden. Es ging zum Beispiel um meine Klamotten. Ich musste mich umziehen. Er war sehr kontrollierend und wollte immer wissen, wo und mit wem ich war.
Kontrollierend, extrem eifersüchtig und besitzergreifend. Er habe ständig ihre Telefone kontrolliert, Kontakte eingeschränkt. Und auch auf Reva Steenkamps Telefon fanden die Ermittler später Nachrichten, die sie Oscar geschickt hatte und die das hier sagen.
Ich habe manchmal Angst vor dir. Ich liebe dich. Aber ich kann diese Stimmungsschwankungen nicht mehr ertragen.
Worte, die klingen wie ein leiser Hilferuf, die aber auch komplett dem widersprechen, was Pistorius selbst vor Gericht erzählte und dem, was der südafrikanische Boulevard damals schon wusste, aber es noch einfach nicht groß thematisiert hatte. Klar, mal gab es hier einen kleinen Bericht über einen Ausraster, auch über den Waffenvorfall, aber richtig konsequent wurde Pistorius dafür von den Medien nicht konfrontiert. Schließlich war er ein erfolgreicher Sportsuperstar und Reva nicht nur ein Supermodel, sondern auch noch eine TV-Persönlichkeit. Und noch dazu studierte Juristin. Dieses Paar war für die Medien zu lukrativ, um hinter die Kulissen, hinter die Fassade zu schauen. Zu perfekt, um sie in Frage zu stellen. Und genau das sollte Teil des Problems werden. Aber das Thema Kontrollzwang, der hier in diesem Fall offenbar eine sehr große Rolle spielt, dem müssen wir uns noch etwas genauer widmen. Der könnte bei Pistorius mit dem Verlust seiner Mutter zusammenhängen. Klar, Küchenpsychologie, aber es ist trotzdem eine nicht von der Hand zu weisende Theorie. Shayla Pistorius, die starb, als er 15 Jahre alt war und sie war immer seine wichtigste Bezugsperson gewesen. Anders als der instabile und auch oft abwesende Vater. Sheila wird als stark, präsent, sehr fordernd, aber vor allem liebevoll und extrem fürsorglich beschrieben. wir haben ja schon erzählt, dass sie immer dafür gesorgt hatte, dass sich Oscar gleich behandelt, also in Anführungsstrichen normal fühlen konnte. Sie war sein emotionales Fundament und ihr Tod riss ihm diese Basis weg. Hinterließ ein emotionales Vakuum. Freunde berichten später, dass er nach dem Tod der Mutter abdriftete, sich mehr als zuvor über Leistung, Körper und Kontrolle definierte. In Beziehung zeigte er dann später immer tiefe Verlustängste, möglicherweise ausgelöst durch den Tod der Mutter, durch die permanente Angst, wieder jemanden, den er eigentlich liebte, verlieren zu müssen. Und das gepaart mit dem Wunsch, Nähe zu kontrollieren und festzuhalten, mitunter dann auch gegen den Willen des anderen und offenbar auch in der Beziehung zu Reva. Eine der hinterlassenen Textnachrichten lautet:
Ich bin keiner deiner Besitzgegenstände.
Wer aber nie lernen konnte, dass Bindung auch in Unsicherheiten bestehen kann, wie Oscar nach dem Tod der Mutter, der sucht Halt in Kontrolle. So könnte es auch bei Pistorius gewesen sein. Das ist jetzt keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung und eine Einordnung, zumindest ein Puzzlestück für sein Verhalten, das in Bezug auf Reva dann an diesem Valentinstag 2013 endgültig toxisch wurde. Das alles wird im Gerichtssaal aufgearbeitet. In einem Verfahren, das mehr war als ein juristisches Großereignis. Es war vor allem ein mediales Großereignis, in dem Pistorius um Glaubwürdigkeit rang. Tränen vergoss, zusammenbrach. Er beteuerte, es wäre ein Unfall gewesen, eine Verwechslung, Panik, Angst. Er gab damals das Bild eines gebrochenen Mannes ab. Mehrfach wurde Pistorius' Version der Tatnacht in dem Verfahren hinterfragt. Warum prüfte er nicht, ob Reva noch im Bett lag? Warum schaltete er kein Licht ein? Warum rief er nicht sofort die Polizei? Und warum feuerte er 4 Kugeln durch eine geschlossene Tür in einen kleinen, gefliesten Raum? Er lieferte zwar Antworten auf diese Fragen, widersprach sich dabei aber dann auch regelmäßig und wirkte insgesamt nicht besonders konsistent. Die Indizien, die Einschusswinkel in der Tür, die Nachrichten von Reva, die belastenden Zeugenaussagen, die sprachen dann eine andere Sprache als die Aussage von Pistorius. Für die Anklage war offensichtlich, der hatte nicht in Panik gehandelt, sondern seine Handlung zeugten von Kontrolle. Pistorius wusste genau, was er tat. Das Gericht folgte, wie gesagt, war zunächst der Version von Oscar.
The state clearly has not proved.
Der Staat hat nicht zweifelsfrei nachweisen können, dass der Angeklagte des Mordes schuldig ist.
Fahrlässige Tötung, 5 Jahre Haft. Doch nach dem öffentlichen Aufschrei ging die Staatsanwaltschaft dann nochmal in Revision. Das Berufungsgericht urteilte dann auch in ihrem Sinne Mord. Begründung: Pistorius habe billigend in Kauf genommen, dass hinter der Tür ein Mensch starb. Egal, wer es war. Das Prinzip dahinter: Dolus Eventualis. Das neue Strafmaß, 15 Jahre Haft, ein Urteil mit Signalwirkung. Es zeigt, auch ein Idol ist nicht unantastbar. Auch ein Symbol kann schuldig sein und muss Verantwortung tragen, wie jeder andere Mensch auch. Oscar Pistorius, der war nicht nur ein Mörder. Er war auch ein Produkt, ein Konstrukt von Medien, Sponsoren, einem Sportbetrieb, der gerne über Höchstleistung redet, aber nicht über Scheitern, Kontrolle und Angst. Und auch falsch verstandene Rücksichtnahme war ein Teil des Problems, denn sie schützte ihn. Die Angst vieler, dass durchaus berechtigte Kritik falsch ausgelegt werden könnte, als mangelnde Wertschätzung, als unsensibel oder sogar ungerecht gegenüber einem Menschen mit Behinderung. Viele hatten Angst, das Bild eines Inklusionshelden zu beschädigen und wollten den Mythos schützen, das Bild vom Heldenkämpfer und Vorbild. Genau darin liegt ein Problem. Wenn berechtigte Kritik nämlich unterbleibt, weil man nicht als verletzend gelten möchte, entsteht eben keine Gleichbehandlung. Wirkliche Inklusion bedeutet, Menschen mit Behinderung als vollständige Persönlichkeiten ernst zu nehmen, mit allen Stärken, aber eben auch ihren Schwächen und eben nicht Warnzeichen zu ignorieren, wie im Fall Pistorius, aus vorauseilender und am Ziel vorbeischießender Vorsicht. Inklusion bedeutet, Menschen mit Behinderung nicht nur als Vorbilder zu instrumentalisieren, sondern auch als Menschen mit Grenzen zu akzeptieren.
I am the bullet in the chamber.
Pistorius war geladen mit Ruhm, mit Erwartung, mit Angst und irgendwann explodierte er, weil ihn niemand aufhielt. Oscar Pistorius ist seit Januar 2024 auf Bewährung frei. Er lebt in Pretoria bei seinem Onkel, engagiert sich ehrenamtlich in einer Kirche. Interviews gibt er keine, er unterliegt strengen Auflagen. Kein Alkohol, keine Drogen, keine Auslandsreisen, kein Kontakt zur Familie Steenkamp. Und das Mordurteil bleibt bestehen. Wenn wir heute über Oscar Pistorius sprechen, dann reden wir eben nicht nur über einen völlig zu Recht verurteilten Mörder, sondern wir reden auch über einen Menschen, der zu einem Symbol aufgebaut wurde, von einem System, das ihn kritiklos feierte und viel zu spät erst hinterfragte und damit auch mitzuverantworten hat, dass aus der selbst erschaffenen Bullet in the Chamber eine tickende Zeitbombe wurde.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.